Letzten Sonntag wollte ich in der Predigt nicht zu viel reinpacken, weil wir ja auch Abendmahl letzten Sonntag miteinander gefeiert haben. Und deswegen hatte ich den Abschnitt, wie er eigentlich sich als Predigttext angeboten hätte, ein bisschen verkürzt. Und ich hatte nur über Jakobus 2, die Verse 1 bis 9 gepredigt. Und da möchte ich mit dem begonnenen Abschnitt von letztem Sonntag heute weitermachen. Letztes Mal ging es darum, in den Versen 1 bis 9 von Jakobus 2, dass wir nicht auf das Ansehen eines Menschen achten sollen, nicht Menschen werten sollen und auch uns dann nicht im Verhalten davon leiten lassen sollen. Was sich dann auswirken kann, dass wir manche bevorzugen, aufwerten, begünstigen, andere zurücksetzen, benachteiligen, abwerten. Das war so das, worum es letzten Sonntag ging. Und der Vers 9, der letzte Vers von letztem Sonntag, den habe ich als ersten von diesem Sonntag genommen, denn er bildet sozusagen die Brücke zu dem heutigen Teil. Ich lese uns jetzt mal vor, Jakobus 2, Vers 9 bis 11 erstmal. Wenn ihr aber auf das Ansehen eines Menschen achtet, sündigt ihr und werdet durch das Gesetz als Übertreter überführt. Wer nämlich das komplette Gesetz erfüllt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich damit gegen das Ganze vergangen. Denn der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Warum ist es Jakobus so wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir durch das Gesetz Gottes als Übertreter überführt werden? In den Versen 9 und 11 taucht es ja auf, ich habe es mal auf der Folie unterstrichen. Warum ist es Jakobus so wichtig, dass wir durch das Gesetz Gottes als Übertreter überführt werden, da wo wir es nicht einhalten? Ich glaube, und das scheint mir das Thema dieses Abschnitts zu sein, weil wir bestimmte Sünden nicht so ernst nehmen. Also als Kavaliersdelikt ansehen, ja, ist so schlimm ist es doch nicht, macht doch jeder. Ich sag mal, bei der Steuer vielleicht nicht ganz so genau die Sachen angeben, wie es sein müsste. Oder Verkehrsregeln nicht so genau drauf achten, ja. Und so geht es uns auch mit den Geboten Gottes, dass wir dann denken vielleicht, ja, ach, ich darf ja schon zu Menschen aufschauen oder auf Menschen herabschauen, so schlimm ist es ja nicht, die kriegen ja nichts davon mit. Und also Jakobus ist es hier ein dickes Anliegen, am Anfang des zweiten Kapitels dieses Thema in den Blick zu nehmen. Und er ist der Überzeugung, doch, es ist schlimm, wenn wir Gottes Gebote nicht ernst nehmen. Jedes Gebot im Gesetz Gottes hat seinen ihm bestimmten Sinn. Und das macht er ja hier deutlich in dem Abschnitt. Wenn auch nur gegen eines der Gebote durch uns verstoßen wird, dann wird das Ganze beschädigt. Das kommt uns vielleicht ein bisschen kleinlich vor, da könnte man doch drüber weggehen. Was für mich da ein sehr hilfreiches Beispiel geworden ist, als ich das vor einigen Jahren mal gehört habe. Stell dir vor, du willst ein riesen Omelett machen. Mega große Bratpfanne und da sollen 40, 50 Eier rein in dieses riesen Omelett. Wie viele schlechte Eier braucht es, damit es ein ungenießbares Omelett wird? Eins. Da reicht ein einziges faules Ei und dieses ganze Omelett ist ungenießbar, ist verdorben. Vielleicht kann es euch auch helfen, da jetzt so ein bisschen euch drauf einzulassen, dass das wirklich einen guten Grund hat, warum Gott uns in seinem Wort es durch den Jakobus so sagt. Die Beispiele hier aus dem Predigttext in Vers 11 sind ja im Grunde, erweisen ja auch in diese Richtung. Ja, also wenn ich dich jetzt nehme, Dagmar, du sitzt hier vorne so schön, danke, lächelst mich so an. Entschuldigung, ich bin einen Schritt zu weit. Ich muss meine Frau nehmen. Kleine Frauenkonfusion, aber ihr seid jetzt alle dabei, das ist gut. Wenn man sich in seinem eigenen Skript nicht zurechtfindet, dann passiert sowas. Also, meine Frau sitzt hier vorne in der ersten Reihe. Es nützt meiner Frau überhaupt nichts, wenn ich zwar keinen anderen Menschen töte, aber die Ehe mit ihr breche. Meine Frau hat dann nichts davon, dass ich brav darauf achte, bloß keinen Menschen zu töten, aber ich breche die Ehe mit ihr. Oder ein anderer Mensch, das wäre jetzt dann Dagmar, es nützt dir nichts, wenn ich meiner Frau treu bin, dich aber umbringe. Ja, also dann ist das, ja, Jakobus möchte uns zeigen, es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten ein paar bestimmte Gebote einhalten und andere Sachen aber einfach ignorieren. Es passiert etwas Schlimmes und dadurch wird das Ganze letztlich, was Gott mit uns möchte, gefährdet und beeinträchtigt und sogar zerstört. Weil jeder wichtig ist und jeder dazugehört. Es ist schon ein extrem hoher Anspruch, mit dem wir da in diesem Bibeltext konfrontiert werden. Aber wenn wir es mal durchdenken, wo sollte Gott Abstriche machen? Wenn ich halt einfach Lust habe, fremd zu gehen, dann ist aber meine Frau die Leidtragende und die Kinder, die da mit dranhängen, wenn dann die Ehe zerstört wird. Oder wenn ich andere umbringe, dann sind andere die Leidtragenden. Und so kann man im Grunde für jedes Gebot in der Bibel, was Gott wichtig ist, etwas finden, wofür es dient, wofür es gut ist. Und wenn wir sagen würden, spielt keine Rolle, dann gäbe es mindestens eine Person, die davon dann der Leidtragende wäre. Alle Gebote Gottes sind gut und wichtig, denn Gott weiß, was er tut und er möchte, dass das Leben erhalten wird. Dass er möchte uns und andere und das Leben vor Schaden bewahren, vor Zerstörung bewahren. Und das betrifft eben auch das Thema der Verse davor, worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe, wenn wir auf das Ansehen von Menschen achten. Wenn das das Wichtige ist, wie schauen wir auf Menschen, schauen wir zu ihnen auf, schauen wir sie herab, wenn wir Unterschiede in der Wertigkeit machen, wo auch immer das passiert, auch in christlichen Gemeinden, es vergiftet etwas in der Atmosphäre, es schadet dem Miteinander, weil es Menschen letztlich herabwürdigt und Unterschiede zwischen Menschen in ihrer Menschenwürde macht. Das können wir beobachten, da wo eigene Landsleute mehr Freundlichkeit erfahren als die Angehörigen aus einer anderen Volksgruppe. Das blockiert es miteinander. Das öffnet nicht den Raum für Begegnung und für eine gute Gemeinschaft. Das Gleiche auch mit Altersgruppen. Wenn zum Beispiel in einer Gemeinde bestimmte Altersgruppen angesehener sind als andere, das macht einen Riss durch die Gemeinde, das polarisiert, das treibt auseinander. Oder auch gut aussehende Menschen, die erleben es fällt ihnen vielleicht gar nicht auf, wie sich ihnen freundlich zugewandt wird, aber die nicht gut aussehen, die kriegen es mit, dass man sich ihnen nicht derart zuwendet. Und es macht was mit ihnen. Und es macht was mit der Gruppe. Kann man jetzt noch beliebig ergänzen, wie gehen wir mit Menschen um oder wie sehen wir Menschen mit körperlichen Einschränkungen, seelischen, geistigen, die Makel haben, die nicht zu den Starken, den Gesunden gehören oder die es nicht so dicke im Geldbeutel haben oder auch einfach die nicht so ticken wie wir, die nicht jetzt so angenehme Gegenüber für uns sind. Mit denen unterhalten wir uns natürlich gern und wie ist es mit denen, die halt nicht so charmant sind, die vielleicht nicht so wortgewandt sind. Das alles sind so Denk- und Verhaltensmuster, die uns in der Regel gar nicht so auffallen, weil sie so für uns so normal sind. Das ist in dieser Welt so verbreitet, es ist so naheliegend, so einfach, bequem, angenehm, einfach so im alten Muster zu bleiben. Aber es ist falsch, da wo es eben gegen das göttliche Gesetz, das gut ist und wichtig und richtig ist für unser Leben, das uns schützen und unseren Lebensraum schützen soll. Wir müssen dann darauf hingewiesen werden. Und genau deswegen gibt es solche Sachen in der Bibel, wie wir es jetzt auch hier beim Jakobus lesen. Was hier Jakobus machen möchte, ist, er möchte seine Leser wachrütteln. Nicht nur damals, sondern durch den Geist Gottes soll es auch heute passieren. Diese Botschaft von Gott soll bei uns ankommen. Leute, wenn ihr gute Christen sein wollt, dann geht das nicht, solches Verhalten, dass ihr Menschen wertet, aufwertet, abwertet. Und auch wenn ihr vielleicht in allem anderen eures christlichen Lebens vielleicht sogar vorbildlich seid, wenn ihr Menschen abwertet oder aufwertet auf eine ungesunde Weise, dann ist das Käse und dann schadet es euch persönlich und dem Leib Christi. Ein faules Ei verdirbt ein ganzes Riesenomelett. Es ist ein extrem hoher Anspruch, hatte ich vorhin schon gesagt. Und zwar gerade auch deswegen, weil Jesus ja nochmal gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz den Maßstab, zum Beispiel in der Bergpredigt, nochmal höher schraubt. Und wie er in der Bergpredigt erläutert, deutlich macht, Ehebruch beginnt nicht, indem ich tatsächlich dann fremd gehe, sonst beginnt schon in meinem Denken, in dem, wie ich gucke, in dem, was ich durch das, was ich wahrnehme, mit mir machen lasse. Oder auch das Töten macht Jesus deutlich. Das beginnt nicht damit, dass ich jetzt jemanden umbringe, sondern dass ich verächtlich über ihn denke, dass ich ihn abwerte. Weil es so ein extrem hoher Anspruch ist, der uns da begegnet, bin ich froh, dass ich mit euch jetzt weiterlesen kann, wie es in den zwei folgenden Versen dann weitergeht. Jakobus 2, Verse 12 bis 13. Redet und handelt so, wie es angemessen ist für solche, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gericht ist unbarmherzig dem, der nicht Barmherzigkeit übt. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegenüber dem Gericht. Ich finde es so super spannend, wie Jakobus hier auf einmal über das Gesetz spricht. Er nennt es Gesetz der Freiheit. Also in meinen Ohren, wenn ich das Wort Gesetz höre, denke ich nicht an Freiheit, sondern empfinde es eher als Einengen. Das soll ich alles machen. Vielleicht würde ich es lieber nicht so machen. Und das Gesetz sagt mir, das soll ich alles nicht machen. Ich würde es aber vielleicht gerne machen. Und wenn ich das nicht mache, dann steht so im Hintergrund, dann droht Strafe, habe ich unangenehme Konsequenzen zu fürchten. Also bei Gesetz denke ich nicht an Freiheit. Freiheit fühlt sich für mich irgendwie anders an. Jetzt steht es aber da. Und ich finde es genial, dass es da steht. Denn ich glaube, es hat einen ganz, ganz tiefen Sinn. Wie kann man diese Formulierung verstehen? Gesetz der Freiheit. Also mir ist so wichtig geworden, zum einen, das Ziel des Gesetzes, also worauf das Gesetz abzielt, ist die Freiheit von der Sünde. Gott möchte uns mit seinem Gesetz zeigen, wie ein sündfreies Leben aussehen kann, aussehen soll, wie das funktioniert. Ja, sei gesegnet. Letzten Sonntag hatten wir auch schon mal jemand, der sich hier ein bisschen Segen abgeholt hat. Ja, Jesus, wir beten jetzt. Ich möchte es nicht nur das so spaßig benennen, sondern ja, da ist irgendjemand in Not. Da sind Leute auf dem Weg dahin, die jetzt helfen wollen. Und wir bitten dich um deinen Schutz, um deinen Segen, um deine Gnade. Amen. Jetzt muss ich mich wieder sortieren. Danke, Gesetz der Freiheit. Also eine Person ist auf jeden Fall mit dabei. Das ist schön. Und ja, man weiß ja nie von vorne, ob es wirklich ankommt, was man macht, ja, und was man sagt. Also, Ziel des Gesetzes, uns zu zeigen, wie Freiheit von der Sünde aussieht. Uns aufzudecken, was alles nicht richtig ist. Und uns die Richtung zu weisen, wie es besser werden kann. Die Sünde soll immer weniger Raum bekommen, aber dazu muss sie aufgedeckt werden. Das ist so ein Aspekt, Freiheit von der Sünde. Jetzt kommt aber noch ein anderer Aspekt für mich damit rein. Das Fiese bei der Sünde ist, sie tut so, als wäre es das Gesetz Gottes, was uns die Unfreiheit bringt. Das, was ich vorhin hier beschrieben habe, wo ich so denke, das soll ich alles machen, ich würde es gern nicht machen, das soll ich alles nicht machen, ich würde es gern machen. Dann entsteht bei mir der Eindruck, das Gesetz Gottes ist das, was mir hier den Spaß verdirbt und mich unfrei sein lässt. In Wirklichkeit ist es aber genau umgekehrt. Die Sünde führt uns in die Unfreiheit. Wenn ich mit meinen Augen und mit meinem Herzen fremd gehe, dann sind meine Augen und mein Herz nicht mehr frei, nicht mehr rein in Bezug auf die Wahrnehmung meiner Frau, so wie sie ist. Wenn ich mich fülle mit Bildern von perfekten Frauen und Frauenkörpern, dann werden diese Bilder in mir zu einer Macht, wodurch ich auf meine Frau nicht mehr wertschätzend blicken kann, sie nicht mehr mit den Augen sehen kann, wie Gott sie sieht, mich nicht mehr so an ihr freuen kann, wie Gott sich an ihr freut. Durch die Sünde verliere ich meine Freiheit. Und durch sein Gesetz möchte mir Gott zeigen, Tobias, da ist Freiheit zu finden für eine Ehe, die immer schöner, immer besser wird, weil ich es lerne, immer mehr wirklich meine sündigen Blicke und meine sündigen Gedanken durch die Kraft Gottes in den Griff zu kriegen. Und das Gleiche ist es, wenn ich Menschen abwerte, wenn ich einem Menschen seine Menschenwürde abspreche und ihn damit töte, schon der Vorstufe des Tötens bin. Wenn ich das mache, verliere ich auch meine Freiheit dem anderen gegenüber. Denn ich kann ihm nicht mehr frei begegnen, nicht mehr offen begegnen, wenn ich nur noch durch meine abwertende Brille auf ihn schaue und negativ über ihn denke und urteile. Und es zieht dann eventuell eben auch Kreise, wenn ich mit anderen rede. Vielleicht nicht explizit, aber subtil kommuniziert sich, wie ich über den anderen denke. Das wirkt auch auf andere, ohne dass ich was sage. Und dann ist die spannende Frage, wenn ich abwertend über einen anderen denke und urteile, ein anderer davon beeinflusst wird, stimmt er dann ein in mein abwertendes Urteil? Auch vielleicht ganz unbewusst, ganz subtil, dann ziehen meine Vorbehalte Kreise zum anderen. Und dann breitet sich Unfreiheit aus, denn der andere wird dann demjenigen auch nicht mehr so offen begegnen können und vertrauensvoll. Der wird dann auch so einen Filter kriegen, wo er nur noch bestimmte Sachen wahrnimmt und nicht mehr den ganzen Menschen sehen. Und wenn derjenige mein abwertendes Urteil über den anderen nicht teilt, ist es immerhin gut, dass meine Vorbehalte jetzt nicht Kreise ziehen zu dem anderen, aber trotzdem ist echte Offenheit und gesundes Miteinander auch nicht möglich, weil es immer noch durch mich blockiert wird. Und es spüren ja auch die anderen. Und wenn wir gemeinsam in einer Gruppe sind, dann ist da auch keine Freiheit. Kann man auch nicht wahrhaftig und echt sein, weil dann immer Blockaden sind, immer Barrieren sind, da immer was zwischen uns steht. Also, Gesetz der Freiheit, wie kann man es verstehen? Dabei waren wir ja bei dieser Frage. Es soll uns zeigen, wie ein Leben in Freiheit aussieht. Wie Gott es sich gedacht hat. Wie unser Miteinander in einer gesunden Weise funktionieren kann. Und dazu ist es wichtig, dass das Gesetz der Freiheit uns aufdeckt, welche Lügen der Sünde wir glauben. Dass wir anfangen, das zu durchschauen und dem Ganzen immer weniger auf den Leim gehen. Und dann mit Gottes Hilfe immer mehr das leben können, was das Gesetz uns an Freiheit bringt, für uns selbst und im Miteinander. Also das ein Aspekt. Ein zweiter wichtiger Aspekt in der Formulierung Gesetz der Freiheit ist für mich, dass wir durch den Tod von Jesus frei davon sein dürfen, das Gesetz erfüllen zu müssen, um zu Gott kommen zu können oder vor ihm bestehen zu können. Es ist einzig und allein Gottes Barmherzigkeit, die uns durch Jesus und sein Sterben vor ihm gerecht macht. Es wird immer mindestens ein Gebot übrig bleiben, das wir nicht erfüllen. Und es werden noch viel, viel mehr sein. Wir sind und bleiben in dieser Welt Sünder und in der Sünde doch irgendwie verhaftet und bestimmt. Und es ist einzig und allein Gottes Gnade, sein freiwilliger Entschluss, uns gnädig zu sein, uns, wenn wir sündigen, wenn wir die Gebote nicht einhalten, zu vergeben. Ich glaube, wir können gar nicht wirklich ermessen, wie unfassbar gut und gnädig dieses Geschenk ist, das Gott, der Schöpfer seiner Schöpfung, seinen Menschen gemacht hat. Wenn wir das erfassen, wenn wir diesen Wert der Barmherzigkeit Gottes, deswegen steht es da über der Folie die ganze Zeit schon, wenn wir diesen Wert der Barmherzigkeit erfassen, dann können wir all unser Leben mit all seiner Sünde, all das, was uns schon vor Augen steht, alles, was wir an Fehlern in uns tragen, was an Belastungen da ist, an Defiziten, das können wir dann ganz komplett an Jesus übergeben. Wir dürfen uns mit unserem mehr oder weniger verkorksten Leben ihm komplett anvertrauen. In der Bibel heißt es, ihm gehören, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, dass wir nicht mehr selbst die letzte Verantwortung für unser Leben tragen müssen, sondern dass wir wissen, Gott bietet es uns an, dass wir unter seine Obhut treten dürfen, in seinen Schutzraum reintreten dürfen, Jesus gehören dürfen. Er hat bezahlt für all unsere Sünde, wo wir die Gebote nicht einhalten können oder auch nicht einhalten wollen und es einfach nicht passiert, dass wir frei sein dürfen von der Verurteilung durch das Gesetz. Das Gesetz muss uns verurteilen, weil es einfach wichtig ist, Gutes als gut und Schlechtes als schlecht, Richtiges als richtig und Falsches als Falsches zu benennen. Und deswegen ist es auch das Gesetz der Freiheit. Es ist durch Jesus zum Gesetz der Freiheit geworden, weil wir nicht ängstlich schauen müssen, habe ich bloß jetzt alle Gebote erfüllt? Leute mit einem sensiblen Gewissen, die spüren ganz schnell, die sind sehr empfänglich dafür, wo sie nur den kleinsten Fehler machen. Und wenn sie das versuchen, aus eigener Kraft alles zu beheben und zu vermeiden, werden sie ihres Lebens nicht mehr froh werden können. Wenn das Hauptthema ist, möglichst sündfrei zu werden, damit Gott uns gnädig sein kann, dann kommen wir in Teufelsküche. Dann wird uns das zugrunde richten. Wer auch nur eins der Gebote verletzt, wird am ganzen Gesetz schuldig. Das stand im ersten Teil unseres Predigttextes. Wer da Angst hat vor und in dieser Angst leben muss und deswegen versucht, alles richtig zu machen, die Gebote zu erfüllen, der wird ganz, ganz große Probleme dadurch kriegen. Und das ist ja das Schöne, was wir geschenkt bekommen haben durch unseren Schöpfer vor 2000 Jahren. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm gehören, dann stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz als, ich sag mal, fast so eine Hauptlinie wie im alten Bund. So, da wollte Gott seiner Welt deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir Sünder sind und dass Jesus dann deswegen auch für unsere Sünde sterben musste. Aber jetzt, seit es vollbracht ist, dürfen wir unter der Gnade stehen. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegenüber dem Gericht. Ich habe mir sehr schwer getan, mit diesem Vers, den richtig zu verstehen, weil ich nicht irgendwas reinlesen will in die Bibel, sondern wirklich, wirklich, wirklich das erfassen möchte. Was ist das, was unser Gott uns da sagt? Und die Übersetzungen gehen da auseinander, die Auslegungen. Aber dieses, Was für mich das Stärkste geworden ist, von Jesus her, von seinem Sterben für unsere Sünden: Gott will nicht richten. Das ist nicht das, was er will. Er muss es tun. Es ist ein notwendiges Übel aufgrund der Sünde und unserer Verwobenheit mit ihr. Deswegen bleibt Gott aus Liebe gar keine andere Möglichkeit, als Gericht zu sprechen, weil er ein gerechter Gott ist und weil das Leben geschützt werden muss und weil es die Liebe fordert. Man kann einfach Unrecht nicht zulassen auf Dauer und sich immer weiter ausbreiten lassen. Aber Gott will nicht richten. Seine Barmherzigkeit, die rühmt sich gegenüber seinem Gericht. Das Gericht muss sein, aber es ist nicht das, was Gott will. Gott ist so viel lieber barmherzig, wenn wir doch hoffentlich unsere Fehler einsehen. Das ist halt die Voraussetzung, dann kann er barmherzig sein. Wenn wir sie nicht einsehen auf Dauer, dann ja, muss er seine Barmherzigkeit zurücknehmen, dass wir es irgendwann einsehen. Aber wenn wir unsere Fehler einsehen und wenn wir uns ändern wollen, wenn wir merken, ey, das Gesetz ist ein Gesetz der Freiheit, es soll uns und anderen wirklich den Lebensraum frei machen und für Gesundheit sorgen im Miteinander des Lebens und in dem, was passiert. Wenn wir das verstehen, dann fangen wir an, uns verändern zu wollen. Und wenn wir sehen, was unsere Fehler bei anderen anrichten und anfangen, von uns selber frei zu werden, dann interessiert uns das auch. Was machen unsere Fehler auch mit den anderen? Wo richtet dann tatsächlich mein Fehler Schaden bei jemandem an? Und dann will ich auch Verantwortung dafür übernehmen, damit es wieder gut werden kann, damit Wiederherstellung möglich ist, bei mir und bei dem anderen. Das Gesetz der Freiheit. Vielleicht kannst du das ja mitnehmen aus diesem Gottesdienst, dass du neu über das Gesetz nachdenkst und vielleicht dann auch auf dieses Verständnis kommst, wie ich es dann inzwischen auch für mich habe. Das Gesetz der Freiheit bedeutet, aus der Gnade, die uns geschenkt ist, dann das Richtige tun zu können und zu wollen. Gesetz der Freiheit ist nicht aus Zwang machen zu müssen, damit Gott mich nicht straft und ich nicht irgendwie schlecht bei wegkomme, sondern dass ich wirklich ja merke, es ist das Richtige, was das Gesetz möchte und deswegen tue ich es. Auch aus Liebe zu Gott und auch aus Dankbarkeit zu ihm. Ich möchte jetzt noch, bevor wir in die Zeit des Lobpreises gehen, euch noch für diese Zeit was mitgeben. In dem Vers 12 Anfang von Vers 13, da steht ja, dass das Gericht unbarmherzig ist dem, der nicht Barmherzigkeit übt. Da wird es wieder bedrohlich. Spürt ihr das auch? Übe ich genug Barmherzigkeit? Sonst werde ich auch keine Barmherzigkeit erleben. Man kann dieses alles, was ich zum Gesetz der Freiheit gesagt habe, auch als einen Freibrief missverstehen, weiter sorglos seinen Egoismus leben zu können. Zu sagen, ah, mir ist ja durch Jesus vergeben. Und dann warnt uns Gott hier durch den Anfang von Vers 13 eindringlich davor, damit nicht zu spielen, sonst wirklich ernst zu nehmen. Die Barmherzigkeit, die wir selber brauchen von Gott, nicht nur für uns in Empfang zu nehmen, sondern sie auch anderen zu gewähren. Im gleichen Maß, wie wir sie von Gott selber empfangen. Und mir fällt manchmal auf im menschlichen Miteinander, dass da so eine gewisse Gnadenlosigkeit zu herrschen scheint. Wenn ich höre, wie über andere geredet wird, wie über andere geurteilt wird. Und inzwischen hat Gott mir die Idee gegeben, mal genauer hinzuschauen, wenn ich solche Menschen höre oder erlebe, und Jesus zu fragen oder zu bitten, dass er das aufdeckt, wo diese Gnadenlosigkeit mit anderen herkommt. Und ich habe den Verdacht, und ich habe auch schon ein paar Beobachtungen gemacht, dass es daher kommen könnte, dass man selber gnadenlos ist, dass man selber noch keine Gnade erfahren hat, dass man selber noch meint, aus eigener Kraft alles gut machen zu können, alles richtig machen zu können. Und meint, man hat so einen bestimmten Katalog von Geboten, die habe ich alle erfüllt, die habe ich alle, dann kann ich am Ende des Tages sagen, jetzt habe ich auch alles richtig gemacht. Und dann kann ich vielleicht wie der Pharisäer beten, gut, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder, dieser Zöllner, dieser Wucherer, dieser Betrüger, wo Jesus ein Gleichnis erzählt. Ja, Gnadenlosigkeit ist eine ganz, ganz große Gefahr. Das wird uns hier deutlich gemacht. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegenüber dem Gericht. Die Barmherzigkeit, die ist das, was uns letztlich Leben ermöglicht, Luft zum Atmen gibt, Raum gibt, uns zu entwickeln, obwohl wir fehlerhaft sind. Zur Einsicht zu kommen, nicht aus Zwang, nicht aus Druck, sondern weil es wirklich Klick macht und wir wirklich verstehen, was Gott sich mit seinen Geboten gedacht hat. Deswegen, wenn wir jetzt gleich Lieder singen, wo es um die Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber geht, können wir auch Jesus darum bitten, dass er uns aufzeigt, wenn wir jetzt die Lieder singen, wo ein anderer Mensch ist, der meine Barmherzigkeit braucht. Dass wir also nicht in eine fromme Egozentrik uns bewegen jetzt beim Liedersingen, die Hauptsache, mir geht's gut und Gott ist mir gnädig, sondern auch offen sind dafür, wo Gottes Geist auch zeigt, dass seine Gnade Kreise ziehen soll. Dass wir vielleicht auch die Lieder singen jetzt mit der inneren Bitte in unserem Herzen an Jesus, überführ mich, zeig mir auf, wo ein anderer meine Barmherzigkeit braucht und ändere mein Herz durch deine Barmherzigkeit, dass ich auch mit anderen gnädig sein kann. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, wenn wir jetzt gleich in deine Gegenwart treten, nochmal auf eine andere Weise. Jetzt in der Predigt waren wir vor dir oder sind wir vor dir, um von deinem Wort her zu hören. Dass du uns durch dein Wort deine Wahrheit in unseren Geist geben kannst, in unsere Seele reinsprechen kannst, in unser Leben, in unser Herz. Und wenn wir jetzt vor dich kommen beim Liedersingen, durch die Texte, die wir singen, durch die Melodien, bitte, bitte gebrauch diesen Raum, um uns zu zeigen, was dir jetzt für uns auf dem Herzen liegt nach dieser Predigt. Dass diese Predigt nicht einfach verpufft, sondern ihre Wirkung entfalten kann. In unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Wollen, in unserem Handeln dann letztendlich. Danke, dass sich deine Barmherzigkeit gegenüber deinem Gericht rühmt, Vater. Und dass du uns das so krass mit Jesus vor Augen gemalt hast. Danke, dass das unsere Chance ist, als Sünder nicht verdammt werden zu müssen, sondern dass du uns diese Chance gibst, leben zu dürfen, zu dir kommen zu dürfen, lernen zu dürfen von dir, verändert zu werden von dir. Bitte sei uns weiter gnädig, Herr. Amen.